Eigentlich müssen wir fast schon sagen, Gott sei Dank ist es soweit, dass vor dem Wochenende gestern endlich Gewinnmitnahmen sichtbar waren an den Anlagemärkten.
Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL&E Consulting. Aktuelle Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen verständlich erklärt mit Scholt Janosch.
Warum? Naja, wir hatten seit 2019 keine so starke Zeit im Dow Jones Index, also nicht in irgendeinem Nischenindex, sondern im Dow Jones Index, wie jetzt die vergangenen 8 Tage, aber nicht mit Wochenende, sondern 8 Arbeitstage der Börsentage, das heißt fast 2 Wochen lang. Jeden Tag steigende Kurse und da gab es dann Gewinnmitnahmen und gestern hat mir jemand gesagt, ja genau, solche Phasen hätte ich gerne und wenn sowas ist, dann nehme ich auch Gewinne mit. Also es zeigte allein schon die Tatsache, dass das seit 2019 die stärkste Zeit war, die wir so gesehen haben, dass das A nicht permanent jeden Tag daherkommt, nicht auf Ankündigung daherkommt. Und genau diese Timingfrage immer wichtig ist. Und vor allem, wenn man dann Gewinne mitnimmt, stellt sich sofort immer die Frage, was mache ich dann damit? Wohin weiter? Also brauche ich eine andere Basis-Grundstrategie, um damit richtig arbeiten zu können. Diese Woche ist getragen worden von 3 Themen in Wahrheit. Erstens, Wachstum hält sich, ist stärker als bis jetzt vom Markt erwartet wurde. Zweitens, die Inflation fällt weiter. Wenn in einzelnen Ländern die Inflation höher ist, dann ist es darauf zurückzuführen, dass strukturell die Inflationsberechnung auch unterschiedlich ist. Aber wenn wir über diese strukturellen Abweichungen hinwegschauen, dann sehen wir in allen Bereichen, dass die Inflation weiterhin zurückgeht. Und damit ist die dritte Story, die jetzt quasi fix eingepreist ist, dass nächste Woche am Mittwoch die amerikanische Notenbank zum letzten Mal einen Zinsschritt setzen wird, 0,25% nach oben. Laut Marktwatch-Tool sind hier die Erwartungen 99,8% fix darauf eingepreist, dass hier die 0,25% kommen. Europa wahrscheinlich mit 2 Zinsschritten später, also jetzt nächste Woche am 27. nochmal eine Zinshebung an und dann im September. Obwohl, und darauf habe ich immer wieder hingewiesen, diese Podcast-Folge habe ich noch nicht gemacht, aber das wird nächste Woche sicher kommen, obwohl immer mehr fachliche Hintergrundmeinungen gibt, nicht irgendwelche populistischen Brouhaha-Schreie nach außen hin. Und wie von Herrn Holzmann auch vertreten und von einigen anderen in der EZB. Es gibt also immer mehr Meinungen, dass diese Zinsschritte, die von der EZB gesetzt werden, keinen Einfluss haben auf die aktuelle Inflation. Und abgesehen davon, dass es der Wirtschaft schadet, gelingt es nicht, mit diesen Zinsschritten die Inflation zurückzudrängen. Und die Inflation fällt nicht deswegen, weil die Zinsen hoch sind. Aber das ist eine andere Geschichte. Das waren die 3 Themen, die bis jetzt die Märkte beschäftigt haben, diese Psychologie, diese Stories. Aber langsam kommt eine andere Sache dazu und ich glaube, das war eine Podcast-Folge am Dienstag, nämlich die Frage, wann beginnt der Markt sich damit zu beschäftigen, dass wenn die Inflation fällt und damit die Umsätze der Unternehmen fallen, damit möglicherweise die Margen der Unternehmen beginnen zu fallen. Und die Gewinnmargen der Unternehmen sind deswegen so wichtig, weil es ja immer wieder Leute gibt, die sagen, ja, warum kann man nicht damit zufrieden sein, wenn es halt ein bisschen weniger Marge gibt oder weniger Gewinn, die machen eh noch immer genug. Die Kurse, die Aktienkurse, die preisen die Zukunft ein. Das heißt, im Moment sind die Kurse so hoch, dass die sogenannten Kursgewinnverhältnisse der Unternehmen für 2024 betrachtet bereits bei 19 oder 20 sind. Normalerweise haben wir einen Durchschnittswert von etwa 14 Und bei 1920 kann man sagen, dass sehr viele Kurse überbewertet sind. Und diese Kurse können hoch bleiben und sind gerechtfertigt, wenn es den Unternehmen gelingt, die Margen weiter hochzuhalten. Aber Margendruck kommt von vielen Seiten. Erstens, wenn Inflation zurückgeht, dann können die Unternehmen nicht automatisch allein schon aufgrund der Inflation höhere Umsätze erzielen. Zweitens beginnt eine Preisschlacht in vielen Themenbereichen. Diese Woche haben wir die Preissenkungen im Elektroautobereich gehört. Ford ist ja in diese Geschichte mit eingestiegen. Tesla hat schon vor einiger Zeit mit Preissenkungen begonnen. Und das war diese Woche auch eine Meldung von Tesla. Sie haben Preise gesenkt und trotzdem ist es Tesla gelungen, die Margen hochzuhalten und sogar die Gewinne zu steigern. Und da hat jemand rückgefragt und gefragt, naja, wenn das alles so super ist, wieso fällt dann nach den Zahlen, nach den Meldungen die Aktie um 10%? Naja, man darf nicht vergessen, wo die herkommt. Seit Jahresanfang ist die Tesla-Aktie um 140% gestiegen. Dass da mal ein Ausatmen höchste Zeit ist und angebracht ist, ist ganz logisch. Ähnliches haben wir bei Netflix gesehen. Auch dort, unglaublich, muss man sagen, der Markt hat damit nicht gerechnet, aber Netflix hat es geschafft, mehr als 6 Millionen neue Abonnenten in einem Quartal zu akquirieren und sie bleiben weiter dran und prognostizieren, dass ihnen das weiter gelingen sollte. Und trotzdem auch dort ein Kursrückgang. Warum? Naja, auch die sind seit Jahresanfang mit 60% plus zu stark gestiegen. Taiwan Semiconductors hat auch Zahlen gemeldet und sie haben schon angekündigt, dass sie eines sehen im KI-Bereich, bei den KI-Chips. Dort ist die Nachfrage sehr groß und steigt weiter, aber in allen anderen Bereichen, wo sie Chips hineinliefern, ob das jetzt die Gaming-Industrie ist oder andere Themenbereiche, dort sind die Umsätze rückläufig. Und wenn ich am Dienstag darüber gesprochen habe, ich bin neugierig, wann der Markt sich beginnt, mit der Inflation und mit der Margenfrage zu beschäftigen, dann ist damit nicht gemeint, dass das unbedingt Monate dauern muss. Diese Fragestellung kann innerhalb kürzester Zeit im Markt drinnen sein. Damit kann die Stimmung auch sehr schnell kippen. Nächste Woche haben wir eine viel, viel stärkere Woche als diese Woche von den Meldungen. Und da werden wir sehr viel sehen. Also nächste Woche wird ungefähr 50% dieser Quartalsmeldungsmesse gelesen. Und da wird der Markt schon viel, viel stärker darauf achten, wie sind die Margenaussichten, was prognostizieren die Unternehmen in diesem Bereich. Faszinierend ist Tesla deswegen, weil es dem Unternehmen und eigentlich dem Elon Musk gelingt, die Autos mit 18% Marge, Gewinnmarge zu bauen. Das ist in der Autoindustrie sehr hoch. Und er sagt dann nachher bei der Pressekonferenz, dass er eigentlich im falschen Segment verglichen wird, weil er gar nicht vorhat, mit den Autobauern zu konkurrieren. Also seine Margen mit Autobauermargen zu vergleichen, ist nicht ganz richtig, weil aus seiner Sicht nicht die Hardware so wichtig ist, sondern die Software. Und daran merkt man, dass er anders denkt. Das heißt, die typische Autobauer-Ingenieurs-Denke und da mit Tesla damit zu vergleichen, funktioniert nicht. Vor allem deswegen, weil der sagt, es ist mir völlig egal, ob jetzt jemand Tesla kritisiert und sagt, ja, die Qualität ist nicht wie die deutschen Autobauer, weil wir sind Softwareentwickler. Und dass diese Software, die sie entwickeln, zufällig nicht in irgendeinem Kasten auf dem Schreibtisch steht, sondern halt auf Rädern steht und herumfährt, das ist dann die E-Mobilität und woran sie sehr stark arbeiten, ist das autonome Fahren. Und das wird im nächsten Jahr die Hauptherausforderung sein. Jeder, der sich mit Elon Musk oder mit Tesla auseinandersetzt, wird auf drei Sachen achten, weil die werden entscheidend sein in den nächsten Jahren. Erstens, Tesla muss weiterhin volumstechnisch sehr in die Breite gehen und auch wenn jetzt sehr viele Konkurrenten im Elektromobilitätsbereich auftauchen, er hat 18% Marge zur Verfügung und er sagt, er wird das voll verwenden, um in die Breite zu gehen. Warum braucht er die Breite? Naja, die Breite braucht er deswegen, weil er möglichst viele Daten braucht. Und man muss sich vorstellen, jeder Tesla-Fahrer liefert Elon Musk zusätzliche Daten, gerade für das autonome Fahren. Und er arbeitet auch schon daran, dass hier künstliche Intelligenz zum Einsatz kommt. Dafür ist extra eine eigene Tochtergesellschaft gegründet worden. Und bei der KI sehen wir, dass jene Unternehmen gewinnen werden in der Zukunft, die eigene Datenbanken haben und möglichst viele über eigene Daten verfügen. Weil es bis jetzt schon sichtbar ist, dass die künstliche Intelligenz umso besser arbeiten kann, je besser die Basisqualität der Daten ist. Und somit ist Tesla weiterhin hauptsächlich daran interessiert, möglichst viele Daten zu sammeln, möglichst viele Daten verfügbar zu haben, die dann für das autonome Fahren verwendet werden können. Und Tesla und das hat Elon Musk in einem Nebensatz in der Pressekonferenz erwähnt. Tesla denkt daran, das autonome Fahren und die Programmierung fürs autonome Fahren in Lizenz auch an andere zu vergeben. Und das ist faszinierend, weil man da sieht, wie er denkt. Er hat jetzt geschafft, dass zum Beispiel sehr viele wichtige Elektroautobauer die Ladestationen selber nicht mehr entwickeln, sondern auf Teslas Ladestationen zurückgreifen. Das ist die erste Stufe und das war sicher ein Geniestreich. Und jetzt geht er weiter und kündigt an, dass im autonomen Bereich, beim autonomen Fahren, er auch genauso mit Open Architecture, Open Source arbeiten will und wenn die Programme soweit sind, dass er das an andere vergeben möchte. Und die dritte Geschichte, auf die die Tesla Interessierte blicken, ist, wie entwickelt sich's im Cybertruck-Bereich ab. Gerade im amerikanischen Markt sind ja die Trucks ganz wichtig. Deswegen ist ja Ford mit seinem wichtigsten Produkt, F-150 Pickup, in den Preiskampf hier eingestiegen und nächstes Jahr wird Tesla mit dem Cybertruck hier auch rauskommen. Wird am Anfang deutlich teurer sein. Und ob er dort eine Preisschlacht sofort startet, ist fraglich. Aber er hat ja die Möglichkeit, über andere Autos, über die kleineren, sehr viele Daten zu sammeln. Aber es muss jedem bewusst sein, dass bei Tesla das eigentlich eine Wette ist auf eine Technologie, auf die Technik. Weil auch in diesem Bereich macht er die Sache nach Frank Sinatra, I did it my way. Er geht eine eigene Linie. Das gesamte autonome Fahren wird von den meisten Autobauern über Lasertechnologie aufgebaut. Das ist also hier die Autos über Lasertechnologie rundherum alles einlesen und identifizieren. Das ist teurer und komplexer von der Lösung her. Elon Musk will es mit Kameras lösen. Das ist eine billigere Lösung. Aber in vielen Fällen nicht so genau. Er ist aber überzeugt, dass sie aufgrund ihrer Datensammlung, die sie hier auswerten und KI dazu einsetzen, besser werden können. Also man muss schon dazu sagen, dass das wieder ein volles Risikofahren ist. Also kennen wir den Elon Musk bis jetzt, dass er volles Risiko fährt, sich kaum nach hinten absichert. Und das muss aber jedem bewusst sein, der sich mit Tesla auseinandersetzt oder möglicherweise dort sogar als Aktionär investiert, dass das eher eine Wette mit technischen Hintergründen ist oder eine Technikwette ist, die man hier eingeht. Ja, und wenn solche Schwankungen da sind, wie wir diese Woche gesehen haben, dann taucht immer wieder die Frage auf, was ist denn eigentlich jetzt besser? Soll ich lieber Aktien oder Anleihen kaufen? Und vor einiger Zeit ist mir eine Auswertung zugespielt worden, dass hier langfristig über 100, 150, 200 Jahre Anleihen und Aktienindizes fast gleich laufen. Kurzfristig gibt es immer wieder Abweichungen, aber langfristig sind die gleich. Also brauche ich mir das mit dem Aktienmarkt gar nicht antun. Ich kaufe mir gleich Anleihen. Diese Vergleiche sind aus meiner Sicht aus zwei Gründen nicht ganz stimmig. Erstens, diese Langzeitvergleiche, alleine die hängen schon ein wenig. Warum? weil Aktien sind ein Open-End-Modell, Anleihen sind aber zeitlich befristet und laufen immer ab. Das heißt, auch wenn man solche Anleihenindizes versucht zu stricken, sind die nicht auf die realen Anleihen aufgebaut, sondern man geht immer davon aus, dass die Anleihe tatsächlich wieder getilgt wurde zum Schluss, es gar keine Anleihe gegeben hat, die ausgefallen ist und ich muss immer umfinanzieren können. Ein Aktieninvestment ist ein zeitlich ungebundenes Investment, ein Open-End-Investment, wenn man so will, eine Beteiligung, aber ohne fixe Zusagen. Eine Anleihe daneben ist zeitlich gebunden. Es ist eine Laufzeit immer dahinter. Jetzt sind die Laufzeiten immer länger geworden, auch auf der Staatsanleihenseite, aber früher waren die Anleihen so 3, 5, 10 Jahres, vielleicht 30 Jahres Anleihen. Ich habe eine fixe Zinszusage und dann gibt es ein Restrisiko. Das ist die Frage, schafft es der Anleihenemittent oder derjenige, der die Anleihe rausgegeben hat, der die Schulden aufgenommen hat, schafft das zum Schluss zu tilgen oder umzuschulden. Und damit muss sich halt jeder Anleger auseinandersetzen. Bei den Anleihen ist ja meist so, dass nicht während der Laufzeit, während die Zinsen bezahlt werden, Probleme auftauchen, sondern meist tauchen Probleme auf, wenn man dann komplett tilgen muss oder umfinanzieren muss. Und wenn da die Liquidität nicht vorhanden ist, da kann es zu Problemen kommen. Und deswegen muss ich mich mit der Risikoanalysefrage auch bei Anleihen auseinandersetzen. Bei Anleihen bekomme ich fixe Zinsen, bei Aktien nicht. Es kann sogar passieren, dass eine Aktie von einem Unternehmen und parallel dazu eine Anleihe von gleichen Unternehmen mir auf der Anleihenseite deutlich mehr Zinsen liefert, als die Aktie Dividenden liefert. Und das ist auch ganz logisch, weil die Anleihenzinsen vor der Gewinnberechnung ausgezahlt werden müssen, vor der Dividendenberechnung ausgezahlt werden müssen. Und das ist etwas, was ich deswegen auch nicht so vergleichen kann miteinander, weil die Ertragsseite von einer ganz anderen Ebene festgestellt wird. Jetzt kann man natürlich als Anleger sagen, ist mir völlig egal, mir geht es darum, dass ich dementsprechendes Geld bekomme und fertig und wann und woher die zahlen, das ist mir wurscht. Okay, auch eine Sichtweise. Dann ist bei den Zinsen und bei den Dividenden immer wieder die Frage, wozu brauche ich das? Und da schauen die meisten Menschen, wenn ich sage, wozu brauchst du die Dividende, wozu brauchst du die Zinsen? Die sagen, ja, naja, ich brauche das, weil ja, dann sehe ich, dass das funktioniert und das ist für mich eine Belohnung. Wenn jemand im Portfolioaufbau sich befindet und immer wieder neues Geld aus dem normalen Einkommen hier dementsprechend platziert und angelegt wird, also ich dabei bin, mein Portfolio aufzubauen, dann brauche ich eigentlich weder Zinsen noch Dividendenerträge, weil die muss ich eh wieder reinvestieren. Ja, aber ich will mich belohnen. Naja, das Belohnungssystem kann ich auch einfacher und billiger aufbauen. Vor allem, ich muss immer bedenken, wenn ich Dividenden und Zinsen ausgezahlt bekomme, habe ich sofort eine Steuer zu bezahlen, um dann das wieder anzulegen. Also wozu sollte ich das machen? Wenn ich Liquidität benötige, naja, dann halte ich aus dem aktuellen Einkommen ein bisschen mehr Geld zurück und lege es nicht an. Aber aus dem angelegten Geld hier Erträge zu nehmen, die ich dann eh wieder anlege, nachdem ich versteuert habe, emotional verstehe ich es, aber rein sachlich gesehen nicht unbedingt notwendig. Das dreht sich natürlich dann im Pensionsalter oder zu dem Zeitpunkt, wenn irgendwelche Liquiditätsbedürfnisse da sind, auf die die Veranlagung aufgebaut war. Dann kann ich es umdrehen und im Pensionsalter kann ich hergehen und sagen, okay, ich nehme monatlich oder halbjährlich oder in welchem Rhythmus auch immer Kapital raus oder ich nehme die Zinsen oder ich nehme die Dividenden, aber die lege ich nicht nochmal an, sondern die verwende ich dann für als Ergänzung zu meiner Pension für meine Lebensfinanzierung. Also man sieht, dieser Vergleich, okay, jetzt Anleihen oder Aktien, was ist besser und ich switch komplett um, hinkt an mehreren Punkten und deswegen sollte aus meiner Sicht eher die Frage sein, in welchem Verhältnis dosiere ich die zwei nebeneinander? Wie viel Prozent Anleihen im Portfolio, wie viel Prozent Aktien im Portfolio? Das hängt immer davon ab, in welcher Lebenssituation bin ich gerade, wie berechenbar müssen die Entwicklungen sein und wie ist auch mein Nervengerüst. Es gibt immer wieder Portfoliozusammenstellungen auch von Bekannten oder Freunden nebeneinander, die dann zu mir kommen und sagen, Herr Nosch, warum haben Sie bei ihm deutlich niedrigere Aktienquote in sein Portfolio eingebaut und bei mir viel mehr? Und wenn ich dann dazu sage, dass halt nicht nur die Fakten alleine, sondern auch aus dem Gespräch ich herausgehört habe, wie vom Nervengerüst her, vom Nervenkostüm her der andere gestrickt ist, dann fließt das hier mit hinein und deswegen wird ein Portfolio individueller. Rückwirkend gesehen ist immer leicht zu sagen nach den Zahlen, naja, da hätten wir 100% dahin geben sollen oder dorthin geben können. Das Problem ist, wenn wir heute ein Portfolio zusammenstellen, dann bilden wir nicht die Vergangenheit ab, sondern wir müssen eine Grundlage schaffen für die Zukunft und müssen dafür ein Portfolio zusammenstellen, um zu sehen, okay, welche Storyline ist dahinter, welche Perspektive ist dahinter und vor allem, was wichtig ist, welche Risiken können auftauchen, die dann diese Storyline gefährden. Und sehr viele beschäftigen sich mit dieser Frage überhaupt nicht, sondern sagen, ja, das war bis jetzt und prognostizieren das in die Zukunft und fertig. Aber die Zukunft schaut meist ganz anders aus als die Vergangenheit. Ja, das waren so die Abschlussgedanken zu dieser Woche. Ich wünsche allen, soweit es geht, ein erholsames Wochenende. Es schaut nicht nach zu heißen Temperaturen aus. Heute und morgen wird es eher wieder mal Gummistiefelwetter werden. Aber das tut auch gut, um wieder mal ein wenig nach der tropischen Hitze auftanken zu können. Und ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören beim nächsten Podcast aus dem Kaffeesatz.
Das war aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL&E Consulting zu aktuellen Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen. Verständlich erklärt mit Scholt Janosch. Aktuelle Fragen, Rückmeldungen und Anmeldungen zum nächsten Kapitalmarkt-Talk findet ihr auf unserer Homepage www.aleconsulting.at.